ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Montagvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Christoph Karasch. Einen schönen guten Morgen.
Hallo Nicole, schönen guten Morgen. Ein fröhlich nordisches Neun. Moin. Die Runde.
Ja, genau. Du kommst aus Kiel, hast dich nochmal auf den Weg gemacht. Jetzt kurz vor Weihnachten bist Reisejournalist. Was ist denn so ein kleiner Trip nach Stuttgart? Bedeutet der dir auch was, wenn du ansonsten in aller Welt unterwegs bist?
Ich bin gestern Abend im Dunkeln hier angekommen, aber ich hatte tatsächlich direkt Gefühle. Aus ganz persönlichen Gründen. Mir ist nämlich eingefallen, dass ich 2013 das erste und letzte Mal hier in Stuttgart war. Es ist eine ganze Weile her, aber auf dem Trip hier nach Stuttgart haben meine Frau und ich entschieden, dass wir das Häuschen, was wir in Kiel ins Auge gefasst haben, wirklich kaufen wollen. Ja. Und da musste ich gestern irgendwie dran denken.
War es eine gute Entscheidung im Rückblick?
Also das Haus gibt es immer noch. Ja, wir wohnen da immer noch, sind alle glücklich.
Das ist doch super. Ja, schön, wenn man so Dinge dann auch damit verbinden kann. Wie wichtig sind dir Erinnerungen in puncto Reisen?
Total wichtig. Ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich die Größe eines Moments auf Reisen gar nicht so richtig erfassen kann, also gar nicht begreifen kann, was hier gerade Krasses passiert, in welcher krassen Natur ich gerade stehe oder mit welcher Persönlichkeit, mit welchen Menschen, mit welcher dollen Geschichte ich mich gerade befasst habe. Und dass ich das immer erst im Nachgang dann so richtig schnalle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, das war ja der Wahnsinn.
Hast du ein Beispiel?
Grönland. Zum Beispiel Grönland, da waren wir im Juni für eine große Reportage, weil gerade die ganze Welt über Grönland spricht, aber irgendwie spricht niemand so richtig mit den Grönländern, was jetzt wohl mit diesem riesigen weißen Land passieren
soll. Donald
Trump
denkt, er könnte es mal eben kaufen.
Und das sagt er halt immer wieder, als wäre das nichts. Und das ärgert die Grönländer natürlich total. Das heißt, das waren spannende Begegnungen, weil sie sich endlich mal gehört gefühlt haben. Vor allem aber, darauf will ich gerade hinaus, habe ich nicht begreifen können, als wir immer und immer wieder mit Booten in den Fjord von Nuuk reingefahren sind, wie gewaltig dieses Land ist. Wie wenn da dann so ein Eisberg an dir vorbeischwimmt, ist das einfach ein richtig demütigender Moment. Also man steht da so klein daneben, denkt, das ist ja der Wahnsinn. Aber noch viel größer ist der Moment jetzt, wenn ich dir davon erzähle, in meiner Erinnerung.
Ist das ein Grund, warum du Reisereporter geworden bist? Wie wurde die Leidenschaft dafür geweckt?
Na, ich wünsche mir schon manchmal, ich hätte ein bisschen ein besseres Gehirn und könnte das vor Ort besser einordnen. Das gelingt mir offensichtlich erst im Nachhinein. Aber nein, ja, geworden bin ich das aus zwei Gründen. Ich wollte die Welt entdecken, also ganz klassisch, diesen Wunsch habe ich nicht exklusiv. Ich wollte die Welt sehen. Das war ein ganz naiver Angang. Ja, bis ich mich dann dafür entschieden habe, mich wirklich selbstständig zu machen, auf Reisen zu gehen und darüber zu schreiben. Und da kommen wir zu Punkt 2. Ich wollte immer schreiben. Und über irgendwas muss man ja schreiben. Und dann dachte ich, dann nehme ich die Erlebnisse von unterwegs.
Ja, kommst du ja vom Reden, bist Radioreporter.
Ja, ist ganz schön, hier mal wieder in einem Radiostudio zu sitzen.
Wie lange warst du da nicht drin?
Na, jetzt doch nur 4 Jahre. Ich war insgesamt 17 Jahre bei den Kollegen von Delta Radio in Kiel beschäftigt, aber 5 Jahre davon nur fest angestellt und mit eigener Sendung. Und dann habe ich mich 2011 selbstständig gemacht und da hat mich das Radio so ein bisschen Stück für Stück verlassen. Ich war immer noch mal wieder da.
Inzwischen hast du mehr als 70 Länder bereist. Wir reden darüber.
Hast du das gezählt?
Du bist jemand, der das zählt.
Das stimmt.
Dich zieht es ja immer wieder raus. Gibt es für dich so das Reiseziel Nummer 1?
Es gibt Ziele, zu denen ich immer wieder reisen möchte. Also Thailand gehört zum Beispiel dazu. Ich liebe Thailand und habe in letzter Zeit so eine große Thailand-Sehnsucht. Vor allem nach Bangkok. Bangkok ist für mich eine der faszinierendsten Städte der Welt. Ich weiß manchmal selber gar nicht so genau, warum.
Ich wollte nämlich gerade fragen, was macht es denn so besonders? Man denkt so, es ist alles total wuselig.
Genau, es ist laut, es ist voll, es riecht manchmal auch gar nicht so gut. Aber so, was ist es eigentlich? Ja, nee, irgendwie genau das. Der Mix aus allem. Diese Faszination für diese ganz andere Art von Multimillionen-Metropole. Also einfach diese Massen an Menschen, das finde ich toll. Also Thailand und USA sind auch als Reiseland, ich will gar nicht über Politik sprechen, als Reiseland ganz fantastisch, einfach nach wie vor toll.
Also New York hat dann auf dich wahrscheinlich auch eine besondere Anziehungskraft.
Ja, das kann ich nicht leugnen. New York, eine der faszinierendsten Städte und auch die Großstadt der Welt, die erste Großstadt der Welt außerhalb Europas, die ich damals gesehen habe. Und das hinterlässt irgendwie... Das hinterlässt was.
Wie alt warst du da?
2008, genau, habe ich Europa das erste Mal verlassen.
Ja, jetzt hast du selber Kinder, warst mit der Familie in New York. Mit der Familie zu reisen ist ja nochmal ganz anders.
Ja.
Wie war das?
Das ist immer ganz besonders, weil man natürlich erstmal die Bedürfnisse von mehr Menschen als nur sich selber, ich reise sonst viel allein, unter einen Hut bringen muss und dass Kinder natürlich nochmal ganz andere Bedürfnisse haben. Aber ich fand gerade in New York so spannend zu sehen, dass das nicht nur eine Faszination auf Erwachsene ausübt, sondern eben auch auf Kinder. Die haben einen ganz anderen Zugang zu New York. Die achten auf ganz andere Dinge, die ein Erwachsener vielleicht manchmal gar nicht mehr so richtig sieht. Toll natürlich zum Beispiel, das ist das Beispiel, was ich dann immer nennen muss, der große M&M-Store am Times Square, wo es so Röhren gibt, die, weiß ich nicht, 10, 15 Meter hoch bis unter die Decke gehen, alles voll mit diesen Linsen. Ja. Und dann kannst du unten den Zapfhahn aufmachen und dir die Tüte voll machen. Viel, viel, viel zu teuer. Also sogar meine Kinder, die kommen vielleicht sparsamkeitsmäßig ein bisschen nach mir, haben gesagt, nee, das ist mir aber zu teuer. Nee, dann reicht's jetzt, wenn wir einmal geguckt
einmal
haben.
Einmal gucken reicht, ja.
Aber allein die haben Bauklötze gestaunt, was es da so gibt.
Jetzt hast du ein Kinder- und Jugendbuch geschrieben und das spielt in New York, weil New York für dich so eine besondere Stadt ist. Oder haben deine Kinder mit ihrer Perspektive dir die Ideen gegeben? Wie funktioniert sowas?
Das hat sich alles so ein bisschen ergänzt. Mir war irgendwie von Anfang an klar, wenn ich diese Buchreihe, das ist eine ganze Reihe, mache, dann wird Band 1 in New York spielen. Weil, genau, ich bin fasziniert von New York, die Welt ist fasziniert von New York. Ich glaube, da ist die Schnittmenge relativ groß. Und dann war das Buch, fast fertig geschrieben, ist zu viel gesagt, aber es war schon sehr, sehr fortgeschritten, als wir als Familie nach New York sind. Und spätestens da wusste ich dann, das ist genau die richtige Entscheidung. Weil dieses Kinderbuch ist so ab 8, 9 Jahre eingeordnet. Also genau das Alter, was meine Kinder zu der Zeit hatten. Und da habe ich gesehen, New York ist eben auch für die junge Generation total faszinierend.
Ich habe es mit großer Begeisterung gelesen, auch als Erwachsene. Und was ich dann spannend finde, immer auch so noch so ein bisschen Hintergrundwissen zu erfahren. Das packst du dann in den Anhang. Ich hätte sogar noch schöner gefunden, wenn es mittendrin vorkommt. Mhm. Warum dann nämlich Manhattan, Manhattan heißt oder der Broadway, Broadway. Magst du das verraten?
Gerne, ja. Also Manhattan, man spekuliert da viel rum, aber Manhattan kommt ursprünglich aus der Sprache des Lenape-Stammes, die dort ursprünglich gelebt haben. Manahatta soll so viel heißen wie hügeliges Land. Also New York oder diese Insel Manhattan, Halbinsel damals noch, ist wohl sehr hügelig gewesen. Und dort hat sich der, wie die Niederländer, die dann ja die ersten waren, die dann am Ende das Land für sich beansprucht haben. Quer durch Manahatta hat sich der Bredeweg, also ein breiter Trampelpfad irgendwie geschlängelt und den haben die Niederländer Bredeweg genannt. Daraus ist dann heute Broadway geworden.
Russland und Amerika liegen in Ostfriesland. Christoph Karasch, wann ist denn dir das aufgefallen?
das wusste ich schon eine ganze Weile. Es gibt so ein paar spannende Orte in Deutschland, beziehungsweise ob sie spannend sind, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber Orte, die so heißen wie andere Orte auf der Welt. Ich komme aus Kiel von der Ostseeküste und direkt nebenan liegen Kalifornien und Brasilien. Zwei Ortschaften, die das todernst meinen. Die haben gelbe Ortsschilder und die heißen wirklich so. Das ist kein Scherz. Und davon gibt es ganz viele.
Ja, hat das
auch
mit
in Deutschland
Partnerstädten zu tun mit irgendwas oder woher kommt?
Nö, das hat mit, also im Bezug auf Kalifornien hat das damit zu tun, dass wohl irgendwie mal, das ist eine Legende, 150 Jahre alt, weiß keiner, ob das stimmt, eine Schiffsplanke angespült wurde, auf der stand California. Und das hat sich einer der Bauern da an seinen Zaun genagelt. Und sein Nachbar war wohl neidisch und sagte, was der Typ kann, das kann ich schon lange. Und
hat Brasilien.
Sich ein Schild mit Brasilien gemacht. Genau, so das ist die Legende. Ja. Und heute gibt es diese Ortschaften wirklich.
Du hast diese Ortschaften besucht und nicht nur die.
Genau, es war aus der Not geboren, möchte ich sagen. Durch dieses C-Wort, was wir nie wieder hören wollen, als die Corona-Pandemie kam, wusste ich als Reisejournalist, wie viele andere Menschen im Übrigen auch, überhaupt nicht wohin mit mir, weil Reisen ging nicht und wir steckten irgendwie in diesem Land fest und plötzlich kam mir diese Idee wieder in den Sinn, muss ich sagen. Ich hatte die schon mal im Kopf gehabt und habe die meinem Verlag damals auch vorgestellt. Damals hieß es aber, ja, eine ganz süße Idee irgendwie, aber nee, sehen wir nicht so richtig, die ist keine Notwendigkeit da. Und plötzlich, ein paar Jahre später, war die Notwendigkeit da, weil wir alle irgendwie in Deutschland verreisen wollten, verreisen mussten. Und dann dachte ich, hey, das mache ich jetzt. Ich mache eine Weltreise durch Deutschland.
Wo bist du überall gewesen?
Also es ging tatsächlich in Kalifornien, Brasilien los, weil ich in Kiel logischerweise gestartet bin. Und dann ging es südwärts über Sibirien, das liegt bei Elmshorn. Nach Amerika und Russland in Ostfriesland, zwei Ortschaften, die nur ein paar Kilometer auseinander liegen und die man kann zu Fuß von Russland nach Amerika laufen, was schön ist. Und das Allerbeste daran ist, man kann sich sogar danach eine Urkunde ausstellen lassen vom Tourismusbüro in Friedeburg, dass man das getan hat, dass man zu Fuß von Russland nach Amerika gelaufen ist.
Also es gibt dann doch wirklich immer auch etwas ganz Besonderes, was diese Örtchen zu bieten haben.
Ja, also es war natürlich eine Reise in die Provinz. Da gibt es keine Augenwischerei. Das war so. Ich war in Bethlehem im Allgäu. Da leben keine 30 Leute. Aber es lebt eine Maria dort, die zu dem Zeitpunkt 99 Jahre alt war. Also ja, es gibt überall, im kleinsten Nest gibt es natürlich faszinierende Geschichten. Man muss nur mal nachschauen gehen.
Guckst du vorher nach den Geschichten oder fährst du nach Bethlehem und lässt dich treiben und guckst, ach, treffe ich Maria vielleicht in der Bäckerei?
Also von Maria wusste ich tatsächlich nichts. Die habe ich spontan vor Ort erst gehört. Ein bisschen was habe ich recherchiert, wie zum Beispiel, dass es auch die Südsee gibt in Xanten am Niederrhein. Ein Baggersee, auf dem heute eine, ich glaube, 1000 Meter Traumstrand angepflanzt, hätte ich fast gesagt, worden. Und eine Wasserskianlage steht. Und ich war also Wasserskifahren in der Südsee. Das klingt super und das wollte ich unbedingt machen. Das war klar, also schon vorher klar, das muss ich in diese Reise mit einbauen.
Hier kommt eine Frage von Siggi von der Reutlinger Alb. Und sie möchte wissen, wo denn für dich das faszinierendste Reise- und Urlaubsziel in Deutschland liegt. Also Südsee ist ja vielleicht schon mal ganz cool gewesen.
Ist auf jeden Fall ein Ausflug wert, definitiv. Boah, könnte ich mich da entscheiden? Ich finde, dass der Spreewald einer der faszinierendsten Orte in Deutschland ist, weil er so gar nicht vergleichbar ist.
Wir denken sofort an Gurke?
Wir denken an Gurke. Ich finde es viel schöner, dass es dort eben kaum Straßen gibt. Also natürlich gibt es dort Straßen, aber dass dort so vieles auf dem Wasser passiert, dass die alle dort ihre Fließe haben und die Wasserwege und jeder im Prinzip statt eines Autoparkplatzes am Haus einen Bootsparkplatz hinten am Garten hat. Das finde ich schön, da möchte ich wahnsinnig gerne mal so richtig hin. Ich war nur mal kurz da.
Ja. Hast du denn auch darüber nachgedacht, das Ganze dann im Nachgang umgekehrt zu machen? Weil es gibt ja auch viele Orte Baden-Württembergs, die zum Beispiel in USA und Kanada liegen. Also Stuttgart liegt da in Arkansas, gegründet 1878 von einem Auswanderer aus Plattenhardt, heute ein Teil von Filderstadt. Oder New Offenburg liegt in Missouri, Karlsruhe liegt in Ontario in Kanada und ist da ein historischer Stadtteil.
Ja, das finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Es gibt auch ein Kiel in Kansas, glaube ich, oder so. Das war die Idee, nach der Weltreise durch Deutschland dann eine Deutschlandreise um die Welt zu machen. Aber ich muss gestehen, diese Idee wurde bereits umgesetzt von dem geschätzten Kollegen Manuel Möglich. Deutschland überall hat er das Buch genannt und da ging es genau darum. Er war in Blumenau in Brasilien, diesem deutschen Auswanderort. Bei ihm hatte das eine sehr viel politischere Komponente, dass eben auch sehr viel, wie soll ich sagen, altdeutsches Gedankengut mit in die Welt getragen wurde. Auch in Namibia gibt es noch immer deutschstämmige Menschen und so. Das war eher so sein Fokus. Aber gab's schon. Muss man dann auch mal einsehen. Habe ich deshalb nicht gemacht.
Jetzt waren die Deutschen 2024 wieder Reiseweltmeister, trotz Kriegen und Krisen. Es gibt ja ganz viele Statistiken darüber, wohin die Deutschen am liebsten reisen. Also Spanien, Italien sind weiterhin sehr gefragt. Auch Deutschland. Fernreisen sind es Asien und Skandinavien. Rückt da wohl mehr in den Fokus. Guckst du als Reisejournalist auf solche Statistiken und entscheidest dann darüber, ja, wo müsstest du vielleicht mal hin?
Um ehrlich zu sein, weniger. Da kann ich gerne ein bisschen ausholen. Das sind Statistiken, die manchmal interessant sind. Wie bewegen wir Deutschen uns? Und da ist Deutschland immer noch auch das Reiseziel Nummer eins. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Aber danach gibt es eben kaum Überraschungen. Also ja, so ein paar Verschiebungen. Aber Spanien, Italien oder auch sowas wie die Türkei sind da einfach unschlagbar, Griechenland auch. Und ich werde natürlich ganz oft auch so gefragt, wo geht die Reise hin? Wo gibt es noch Geheimtipps und so?
Klar.
Da ist dann, also es ist auch eine berechtigte Frage. Auf Europa bezogen kann ich halt sagen, kaum bis gar nicht. Also man dreht sich da so ein bisschen im Kreis. Es kommen dann einfach Reiseziele wieder mehr auf die Landkarte. Das hat jetzt auf 2026 bezogen. Hat das zum Beispiel preisliche Gründe. Reisen wird immer teurer. Nächstes Jahr wohl stabiler als in den letzten Jahren, aber vor allem nach der Pandemie ist das ja wahnsinnig explodiert, was die Preise anging. Und deswegen kommen jetzt seit ein paar Jahren, aber auch nächstes Jahr so Urlaubsziele dazu, wie Albanien wurde jetzt schon seit vielen Jahren so zu dem Trendziel oder Geheimziel in Europa erklärt. Bulgarien gehört natürlich zu den günstigeren Ländern, hat einen tollen Strand am Schwarzen Meer, das muss man nämlich gar nicht kleinreden. Oder auch so Ziele wie Tunesien, von denen man auch schon mal gehört hat, die auch definitiv Pauschalreisepotenzial haben, aber die jetzt nicht ganz oben mitschwimmen, die kommen dann jetzt, weil sie die günstigeren Ziele sind, immer noch mal wieder auf die Karte.
Fällt das dann noch unter Geheimtipp? Weil es gibt ja dann auch so Ziele wie Dubrovnik beispielsweise, was dann durch einen Film sehr bekannt wurde und dann ist es plötzlich eben kein Geheimtipp mehr, sondern irrevoll.
Also das ist, ich glaube, das hat in Dubrovnik, dieser südkroatischen Stadt, das hat niemand kommen sehen. Game of Thrones wurde dort ja gedreht, die Serie, wahnsinnig erfolgreich und plötzlich wurde diese kleine Stadt, 15.000 Einwohner, überrannt von Touristen und mittlerweile muss man das begrenzen. Also da gibt es dann, entweder musst du Eintritt bezahlen, Venedig hat es ja auch so gemacht, da werden dann Eintrittskarten verteilt für Tagestouristen. Du musst dem irgendwie Herr werden, weil dieser Übertourismus so groß ist wie nie.
Und das macht natürlich dann wenig Spaß, wenn man da dann unterwegs ist. Ja. Vielleicht ist es ja ein Geheimtipp, den uns Lars aus Kirchberg an der Mur gerade per Mail ins Studio schickt und sagt, ich hatte mal gewettet, mit dem Fahrrad innerhalb von 4 Tagen von Mailand nach Bremen fahren zu können. Ich habe mir bis zum letzten Tag Zeit gelassen und die Wette dann gewonnen. Beides liegt bei Leutkirch und ist circa 21 Kilometer auseinander. Also das wäre auch noch was für deine Liste gewesen, hier in Deutschland unterwegs
schön
zu sein.
Ja, die Weltreise durch Deutschland. 21 Kilometer, ja nee, da braucht man keine 4 Tage für.
Nee, genau.
Das ist gut.
Das schaffst du ganz entspannt.
Da bin ich kurz drauf reingefallen. Super Idee, ja.
Bist du da gewesen bei deinem Trip während der Pandemie?
Leider nein. Ich musste dann irgendwann abbrechen, weil dann, wir erinnern uns vage, so die Inzidenzen plötzlich wieder so hochschossen. Das war im Herbst 2020 und dann war das Reisen quasi wieder verboten oder moralisch zumindest nicht angesagt. Und dann habe ich abgebrochen und habe gehofft, dass ich im Frühjahr vielleicht nochmal angreifen könnte. Habe ich dann aber nicht, habe es dabei belassen. Und das Buch hat auch so ganz gut funktioniert, war eine volle Geschichte.
Du verbindest das Reisen ja manchmal mit verrückten Ideen. Was war denn deine bisher verrückteste Idee?
Also wahrscheinlich die, wenn ich es heute erzähle, wirklich auch irre klingende Idee, in 10 Tagen um die Welt zu fliegen. Erstens anstrengend, zweitens, also könnte man das heutzutage ja auch aus moralischen, aus klimatechnischen Gründen wirklich gar nicht mehr anbieten. Das ist ein Projekt, was eher schlecht gealtert ist. Fand 2014 statt, war aber natürlich ein Event. Das war eine interaktive Reise, die meine Follower damals noch hauptsächlich auf Facebook bestimmt haben. Die haben die Route festgelegt. 5 Stops, 1 Stop pro Kontinent war die Idee. Und sie haben mir dann für diese 5 Orte auch noch mehr oder weniger verrückte Aufgaben gegeben, die ich dann unterwegs erledigen soll.
Wir haben gerade eines deiner Reiseprojekte angesprochen, schon eine ganze Weile her, wo du auch so heute sagst, würdest du wahrscheinlich so nicht mehr machen.
Nee, ganz sicher.
Aber es war eine Weltreise innerhalb von 10 Tagen.
Ja.
Und deine Follower haben bestimmt, wo es hingeht.
Ja.
Wie schwierig ist so ein Projekt umzusetzen?
Ja, das war natürlich irre aufwendig. Monate der Vorplanung. Aber es hat, genau, bei allem, was da dran hängt und was man heutzutage, ich habe es gerade gesagt, ist relativ aus der Zeit gefallen, so ein Projekt. Aber das hat natürlich irre viel Spaß gemacht, sich dann auch in Lima paragliden zu gehen. Das war eine der Aufgaben, weil Lima in Peru an so einer krassen Steilküste liegt, auf die du dann zurennst und dann bist du plötzlich über dem Pazifik. Oder sich in Las Vegas in eine Zaubershow rein sneaken und dort als Gast sozusagen Gastauftritt zu haben. Es ist halt, oder in Neuseeland den Hakka-Tanz zu lernen, diesen alten Kriegertanz und so. Das macht natürlich alles irre viel Spaß, war aber zu viel, zu schnell in zu kurzer Zeit und viel zu anstrengend. Kann ich nicht empfehlen.
Jetzt hast du gerade gesagt, ja, es brauchte monatelange Vorbereitung. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, wenn Follower doch bestimmen, was du gerade machen sollst, dann kannst du es ja gar nicht vorbereiten. Oder wie viel Spontanität blieb noch?
Ja, also die Route musste tatsächlich vorher festgelegt werden, weil die Flugtickets ja auch gebucht werden mussten. Also das ging gar nicht anders. Wahrscheinlich schon mit einem unendlichen Budget, was ich leider nicht hatte, hätte man auch auf Buchen klicken können und morgen zum nächsten Ort fliegen können. Nein, das war so nicht. Das habe ich, ich glaube, 2-3 Monate im Voraus stand die Route fest und dann habe ich Aufgaben gesammelt für unterwegs, die ich dann erfüllen konnte.
Also Aufgaben, die für dich in deine Komfortzone noch so reinpassten?
Teilweise auch nicht. Nee, ich musste da in Auckland, in Neuseeland, von diesem unsäglichen Sky Tower springen. Der ist 200 Meter hoch und ich habe riesen Höhenangst. Ja. Das war der schlimmste Tag in meinem Leben.
Warum machst du sowas?
Weiß ich nicht. Ja, guck mal. Es hatte sowas Marktschreierisches. Ich weiß auch nicht. Ich kann da heute drüber reden, aber das ist natürlich nicht... es war mein erstes Buch. Das ist das, wo ich... noch am stolzesten drauf bin. Aber das Projekt, nein, das ist aus der Zeit gefallen.
Ja, aus Lampertheim schreibt uns da Dieter gerade noch und andere Hörer auch, die dann sagen, ja, inwiefern machst du dir da Gedanken über den ökologischen Fußabdruck? Mhm. Ist es heute noch so sinnvoll, für kurze Reportagen in Länder außerhalb Europas zu fliegen?
Also das gilt natürlich grundsätzlich für alle Reisenden, dass wir uns überlegen müssen, wie wir unterwegs sind. Ja, das stimmt. Für Reportagen nach Grönland oder in Indonesien, da müssen wir als Fernsehteam das Flugzeug nehmen. Da gibt es gar keinen anderen Weg. Wir müssen uns diese Fragen stellen. Und ökologischer, nachhaltigerer Tourismus ist auf dem Vormarsch, ist aber auch, du hast vorhin schon Statistiken angesprochen, wird noch nicht ganz so angenommen, wie wir alle das eigentlich annehmen sollten. Das Flugzeug war letztes Jahr tatsächlich das Verkehrsmittel Nummer 1, um in den Urlaub zu kommen. Noch vor dem Auto, obwohl doch das Auto eigentlich und Deutschland ja unser Reiseziel Nummer 1 ist.
Hast du eine Erklärung dafür?
Wir wollen reisen. Deutschland ist Reiseweltmeister und das wird wohl auch noch lange Zeit so bleiben. Und das ist verrückt zu sehen, weil das Reisen ja immer teurer wird, sprachen wir auch schon drüber. Aber das lassen wir uns nicht nehmen. Da ist irgendwie am Ende immer noch genügend Geld im Weihnachtsstrumpf irgendwie zu finden gewesen, dass wir weiterhin reisen. Und da muss was passieren. Ich glaube aber, auf den Tourismus bezogen braucht es Regeln. Gesetzmäßigkeiten. Die Plastiktüte konnte auch nur aussterben, weil es irgendwann ein Plastiktütenverbot gab. Ansonsten sind wir Gewohnheitstiere.
Und so richtig ausgestorben ist die auch noch nicht.
Na, auch noch nicht mal so ganz genau, aber da sind wir so ein ganzes Stück weiter. Was ich nur sagen will, fliegen ist klimaschädlich, Reisen an sich kann aber eben Regionen, Länder, Nationalparks auch unterstützen, weil wir eben Geld in die an die Orte bringen. Das kann dafür sorgen, dass Ökosysteme besser funktionieren, als wenn sich niemand darum kümmern würde. Das ist eben eine andere Seite, die es einfach auch zu bedenken gibt.
Christoph Karasch, heute Vormittag bei uns in SWR1, Leute. Wir sprechen übers Reisen. Eine Frage, die da natürlich auch gestellt werden muss. Gibt sie schon die Trendziele für das kommende Jahr?
Trendziele sind die vor allem günstigerer Natur sind, weil das Reisen immer teurer wird, kommt jetzt so Albanien seit ein paar Jahren schon, die versuchen sich zu mausern, genau. Bulgarien eben auch, aber weg von konkreten Zielen gibt es mehr so Reisetrends.
Ja, was gibt's da?
Mit so abgefahrenen Namen wie Coolcation, kann man sich vielleicht direkt erschließen. Ja, also der europäische Süden wird immer heißer, also 40 Grad im Hochsommer sind da eben einfach keine Seltenheit. Deswegen zieht es immer mehr Menschen Richtung Norden, also nach Skandinavien oder jetzt endlich mal die Irland-Rundreise machen, von der ich im Übrigen auch träume, die will ich auch noch, die schottischen Highlands.
Hast du noch nicht gemacht?
Nee, da war ich tatsächlich, in Dublin war ich mal, aber ansonsten habe ich von Irland noch nichts gesehen und Schottland auch zu wenig. Sehr viele tolle Schafe. Also das ist so Coolcation und dann gibt es aber noch was, das habe ich jetzt wirklich selber gerade das allererste Mal gehört und gelesen, Nocturismus.
Was ist das?
Die Vorsilbe Nock deutet es an, Nachttourismus. Es geht um alles, was im Dunkeln stattfindet. Ja. Und das können Tauchgänge im Dunkeln sein, weil fluoreszierendes Plankton im Meer unterwegs ist. Das können Reisen auf der Suche nach Nordlichtern sein, im Norden. Das können aber auch erleuchtete Stadtsilhouetten sein. New York sich bei Nacht anschauen oder London, Paris sich bei Nacht anschauen. Nocturismus.
Hast du eine Erklärung, warum die Nacht dann so hip ist? Vielleicht auch, weil es dann klimatisch vielleicht angenehmer ist, in der Nacht unterwegs zu sein in manchen Regionen?
Also das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite gibt es ja nun mal auch einfach wahnsinnig findige sein müssende, verstehst du, also Reiseveranstalter, die verkaufen wollen. Und irgendwie brauchen wir ständig was Neues. Vom Glamping, was es ja wirklich vor 10 Jahren mittlerweile schon irgendwie wirklich zu einer Art Trend geschafft hat, gibt es auch so ein paar Sachen, die vielleicht, und ich würde bei aller Vorsicht Nocturismus dazu zählen, vielleicht schon bald wieder
ein kurzer Trend
unter der Decke verschwunden sein werden, möglicherweise.
Ja, vielleicht ist es ja, was dann so neu ausgerufen wird, gar nicht was Neues, weil man sich ja auch so schon mal bei Nacht etwas angeguckt hat.
Richtig,
oder?
Genau, aber plötzlich bekommt es einen Namen und man versucht dadurch dann ein Marketing irgendwie zu entwickeln. Und auf Social Media sieht das dann auch immer alles besonders toll aus und so. Ja, das sind kleine Trends, aber ich halte das nicht für wahnsinnig relevant. Gerade auf die Statistiken bezogen sehen wir, wir wollen nach Spanien, nach Italien, nach Griechenland reisen, dann sind wir schon ganz zufrieden.
Es gibt ja unglaublich viele Reiseinfluencer. Du bist jetzt der klassische Reisejournalist, aber wie ist das mit all diesen Themen auch transparent zu sein, zu sagen, ich bin da vielleicht auch gesponsert worden? Solche Themen gehören ja als Reisejournalist auch dazu.
Das stimmt. Also das liegt auch in meiner Vergangenheit, das kenne ich, der Reisejournalismus. Und also wenn man für Reisemagazine schreibt oder auch für die Reiseteile von Tageszeitungen, dann konnten sich die allermeisten Medien es schon sich nicht mehr leisten, ihre Autorinnen und Autoren auf eigene Kosten wohin zu schicken. Und dann fing es vor Jahrzehnten schon an, dass man sich hat sponsern lassen von den Tourismusämtern, also vom Fremdenverkehrsbüro Thailand. Die hat man dann angeschrieben und gesagt, ich plane eine Geschichte, die ich gerne bei euch recherchieren möchte. Könnt ihr mich unterstützen mit Flügen, gegebenenfalls mit Unterkünften, um meine Reisekosten schon so ein bisschen zu decken? Das geht natürlich immer ein bisschen auf die Neutralität und auf die Objektivität.
Das wollte ich gerade fragen, weil schreibst du dann noch so kritisch, wenn was nicht in Ordnung war und du denkst aber, ja, jetzt haben die das aber bezahlt.
Ja, also du bist natürlich in einer Befangenheit. Das ist definitiv so. Du kannst dann das Land Thailand, in welcher Form auch immer, nicht mehr schlecht schreiben, so wie du es vielleicht vorgehabt hättest oder wie auch immer, zumindest objektiv betrachtet, wenn du es selber bezahlt hättest. Und weil du die Influencer angesprochen hast, da verschwimmt natürlich total Journalismus und die Ethik sozusagen. Also ich weiß das von Tageszeitungen, die schreiben dann drunter, dieser Artikel ist entstanden durch Unterstützung von XY. So, Transparenz, es wurde zumindest darauf hingewiesen.
Wie machst du es?
Ich muss das zum Glück gar nicht mehr machen, weil die Reisen, die ich fürs Fernsehen mache, werden vom Sender selber bezahlt. Und da sind wir eben, weil es auch uns ganz wichtig ist, da unabhängig zu sein und darüber zu berichten, worüber wir berichten wollen und nicht, was uns diktiert wird sozusagen.
Ja. Zugfahrten können schon mal Abenteuerreisen werden. Christoph Karasch, Reisejournalist bei uns in SWR1, Leute. Du warst mal mehr als 30 Stunden auf einer Zugfahrt unterwegs. Was war das?
Ja, das war in Indien. Und das ist wirklich ein Abenteuer. 34 Stunden von Delhi nach Bangalore. Das war auch für eine Reisereportage. Und das war sozusagen eine Zwischenstrecke, die einfach so für schöne Bilder und Indien, wie man es sich vorstellt, vor allem auch, weil das wirklich da der Fall ist, du kannst an der offenen Zugtür stehen oder sitzen und die Beine baumeln lassen. Das ist nicht empfehlenswert, so als aus Sicherheitsmaßnahmen, aber es hat halt, da spürst du so dieses Freiheitsgefühl, dieses, ach krass, guck mal.
Die sind wahrscheinlich auch nicht so schnell unterwegs.
Manchmal bummeln die, genau. Und ich habe an einem Bahnhof, Stadtname weiß ich nicht mehr, aber da hielt der Zug an und ich habe mich getraut, rauszuhüpfen und mir da an dem Kiosk, an dem Stand irgendwie was zu kaufen.
Und wieder zu rennen?
Und merkte, wie der Zug sich plötzlich wieder in Bewegung setzte. Oh, jetzt aber schnell hinterher. Und dann war die Tür aber noch auf und ich bin auf dem Bahnsteig laufend in den fahrenden Zug reingesprungen und dann ging die Fahrt weiter. Da fühlt man sich schon irgendwie so ein bisschen wie, weiß ich auch nicht, Indiana Jones.
Was war das für ein Projekt?
Das hieß Kleine Welt und hat sich mit der wissenschaftlichen Theorie befasst, dass wir alle, jeder Mensch, jeden anderen Menschen über höchstens 6 Ecken kennt. Ja. Nennt sich im Englischen 6 Degrees of Separation, auf Deutsch das kleine Weltphänomen. Und das wollten wir mal rausfinden, ob das geht.
Ich unterstelle, dafür muss man nicht nach Indien.
Das stimmt. Also wir hatten uns exponierte Zielpersonen ausgesucht, die wir gerne finden wollten. Einmal war das der Leuchtturmwärter oben am Nordkap in Norwegen und ein zweites Mal war das Indiens erste weibliche Surferin. So, und dann sind wir in Deutschland auf der Straße gestartet mit einer beliebigen Person, die wir zur Startperson erklärt haben und haben diese Person gefragt, okay, wir wollen zu der indischen Surferin. Welchen Menschen kennst du persönlich, der oder die uns irgendwie näher ranbringen kann? Ja. Und dann kannte sie jemanden, der gerade in Kathmandu, in Nepal, irgendwie ein Volontiersjahr, so Freiwilligenarbeit gemacht hat.
Und dann seid ihr schon mal ein ganzes Stück weitergekommen.
Und dann sind wir am nächsten Tag nach Kathmandu geflogen, genau, und haben uns dann weiter runtergearbeitet.
Frage natürlich, ging das auf mit den Sechsecken? War das so?
Bei dem Leuchtturmwärter am Nordkap waren es am Ende leider 7, weil es ja auch nur, es ist ja nicht die Wissenschaft, es ist nur eine Stichprobe in unserem Fall gewesen. Aber in Indien hat das wirklich geklappt. Wir waren nach 6 Ecken über einen Uni-Professor, bei dem die indische Surferin dann mal einen Kurs belegt hat, sind wir am Ende wirklich zu ihr gekommen. Ich konnte das nicht glauben.
Nee, weil eigentlich denkt man, 6 ist ja wirklich nicht viel dabei und dann um die ganze Welt.
Ja. Das war mit das schönste Projekt nach wie vor, was ich machen konnte.
Ja, das wollen die SWR1-Hörerinnen und Hörer von dir wissen. Nämlich Bernd, der schickt uns gerade eine Nachricht und sagt, war selber mal Reiseleiter und kann deine Begeisterung total verstehen.
Na, schön.
Welches Land hat dir denn am besten gefallen und warum? Und wie war der Kontakt zu den Einheimischen? Hast bestimmt viele Pläne. Welche Reisen sind noch geplant? Ja, da hört man die Neugier von Bernd richtig raus.
Also ich muss jetzt gerade an diese Reise ans Nordkap denken. Das war im Januar. Also minus 30 Grad, kaum Helligkeit. Eigentlich gar keine Helligkeit. Oberhalb des Polarkreises war es einfach die ganze Zeit dunkel.
Ja, wieder ein Trend fürs
der Nocturismus, richtig. Das Nordkap mal bei Nacht besuchen oder in der Winterhälfte. Und da sind wir in einer kleinen norwegischen Stadt gestrandet, wo der nächste Bus erst irgendwie über 24 Stunden später fuhr. Und dann haben wir gedacht, der Kollege und ich, wir haben ja nichts zu verlieren, stellen wir uns an den Straßenrand und halten mal ein Schild hoch. Wir wollen zum Nordkap. Vielleicht klappt das ja mit dem Trampen. Und tatsächlich ist ein Mann angehalten, der uns erst etwas unheimlich war. Aber um es kurz zu machen, es hat sich da die bis heute vielleicht schönste Reisebegegnung aufgetan. Er hat uns zu sich nach Hause eingeladen, seine Frau hat gekocht, er hat 16 Huskies im Garten und 6 Kinder, von denen 5 aber schon ausgezogen waren. Das Haus wurde immer leerer und er bringt sich immer Gäste mit rein. Ja. Und am Ende haben wir dort übernachtet und haben die ganze Nacht Gitarre gespielt, am Lagerfeuer gesessen, Lachs gegessen. Und das war so ein herzerwärmender Abend. Und eben für mich so die Erkenntnis, das lohnt sich. Das Vertrauen in die Menschen und in die Welt. Und das lohnt sich wirklich.
Und um die letzte Frage von Bernd noch aufzugreifen, welche Reisen sind geplant?
Konkret geplant habe ich aktuell keine. Ich schreibe weiter fleißig. Ja, ich schreibe weiter fleißig Kinderbücher. Das kann ich von zu Hause machen. Das ist total schön. Aber ich weiß, wo ich nochmal hin möchte. Ich möchte unbedingt mal nach Hawaii. Das lag nämlich wirklich bisher noch nie auf dem Weg. Nicht verwunderlich, weil wenn man einmal da ist oder wenn man aus Versehen Hawaii verpasst, dann ist man schon wieder auf dem Rückweg.
Musik verbindet. Und auf Reisen ist Musik natürlich auch immer schön, Chris. Du hast eine kleine Ukulele dabei, weil die wahrscheinlich auch so praktisch schön klein ist.
Oder? Ja, eine große Gitarre ist nicht praktisch, um sie mit auf Reisen zu nehmen. Eine Faltgitarre wurde ja nach wie vor nicht erfunden und auf einer Luftgitarre spielt es sich irgendwie recht schlecht. Deswegen, habe ich tatsächlich immer, wann immer ich kann und es noch Platz im Handgepäck ist, habe ich meine Ukulele dabei. Weil Reisen und Musik, genau, irgendwie gehört das zusammen. Das macht die ganze Sache immer noch mal ein Stück emotionaler.
Und ist natürlich auch oft so ein Ding, wenn man die Sprachen nicht spricht, mit Musik kann man sich ganz gut verständigen,
kann ich mir vorstellen. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Oder auch, also Kinder fühlen Musik ja auch ganz besonders doll. Deswegen war für mich auch immer klar, wenn ich diese Reise-Kinderbuch-Reihe rausbringe, dann gibt es da auch einen Titelsong zu. Ja. So wie Bibi und Tina und so. Alles hat so Titelsongs und das wollte ich auch unbedingt.
Genau, da leitest du nämlich nochmal auf dein Buchprojekt hin, gerade Rio und seine magische Reise nach New York. Wir haben noch gar nicht viel verraten, es macht aber einfach Spaß zu lesen. Und es gibt den Song dazu, wollen wir natürlich auch kurz was raushören.
Ja, sehr gerne. Der Refrain, also das Lied heißt auch einfach Rios magische Reisen und der Refrain geht so. Das sind Rios magische Reisen mit Fernweh von hier nach dort. Jetzt geht es los, wir wollen's allen beweisen. Mit meinen Freunden an Bord entdeck ich jeden Ort der Welt.
Was ich unbedingt noch verraten muss, es gibt einen Globus, der dreht sich immer schneller und plötzlich landet man mit seinen Freunden in einer anderen Welt. In New York zum Beispiel. In welcher Situation ist dir die Idee gekommen, dass dieser Globus sich dreht, immer schneller dreht und man kann damit entschwinden?
Das war irgendwie von Anfang an klar. Viel länger habe ich daran gehadert, wie sozusagen die große ganze Geschichte sein soll, bis ich dann auf die Idee des magischen Hotels gekommen bin. Rio lebt in einem Hotel und alle Zimmer sind gestaltet wie andere Orte auf der Welt. Und in jedem dieser Zimmer, findet daraus, steht so ein Globus und wenn man dran dreht und den richtigen Spruch sagt, dann landet man an dem echten Ort. Und so sind sie übers New York-Zimmer dann in Band 1 jetzt wirklich in New York.
Es macht dann wahrscheinlich auch große Freude, solche Ortsnamen zu entwerfen wie Bad Dösendorf.
Ja, das ist nämlich, das ist die Heimatstadt von Rio, richtig, genau. Der Name deutet an, da ist vielleicht nicht wahnsinnig viel los, deswegen ist dem 10-jährigen Jungen auch etwas langweilig und er träumt sich gerne durch die Weltgeschichte und wäre so gern ein großer Abenteuer, bis es dann tatsächlich auf großer Mission, das alles hat auch einen größeren Sinn, bis es dann tatsächlich auch losgehen kann, ja.
Jetzt bist du auf ganz vielen Reisen gewesen, hast du deine Kinder, die sind 10 und 14, hast du sie angesteckt?
Ich hoffe das, aber ja doch, ich glaube schon. Kinder haben andere Ansprüche an Reisen, das werden alle Familienangehörige, die gerade zuhören werden das kennen. Wir haben uns angewöhnt, nicht zu viel zu wollen. Also mir war es früher irgendwie wurscht. Ich bin dann mit dem Rucksack los und wusste morgens noch nicht, wo ich abends schlafen werde. Das ist mit Kindern also möglich, ich höre das von Freunden auch, aber das machen wir nicht so. Wir brauchen schon auch Struktur und nicht zu viel Erlebnis pro Tag und so. Aber dann kann man Kinder anstecken und das finde ich ganz schön zu sehen, weil ich es vielleicht gerade jetzt in der Zeit halte ich das für wahnsinnig wichtig, Kindern zu zeigen, dass es bereichernd ist, weltoffen zu bleiben und es spannend zu finden, andere Länder, andere Sprachen, andere Kulturen kennenzulernen.
Mit der Erfahrung, die du jetzt schon gesammelt hast, was würdest du denn deinem Ich sagen, als du so alt wie deine Kids warst?
Ich hatte, glaube ich, auch wie Rio immer schon so dieses Fernweh, konnte das als Kind aber nicht groß ausleben. Das hatte finanzielle Gründe. Wir sind mit alleinerziehender Mutter campend in Dänemark groß geworden, was auch schön war. Das ist auch ein Abenteuer als Kind. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber ich hatte schon irgendwie immer so diesen Drang, hey, was gibt's da eigentlich noch hinterm Horizont zu entdecken?
Dann vielen Dank für den Besuch heute Vormittag.
Es war ganz schön. Danke, Nicole.
Und die ganze Sendung dann ab dem Nachmittag über swr1.de und die ARD-Mediathek. Schönen Mittag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.